Gott ist wirklich erstaunlich. Und also zum einen sage ich das im Hinblick dessen, dass Menschen, die in so schlimmen Situationen sind und unter Verfolgung leiden und Folterung, Kraft bekommen und sagen können, dass ihr Glauben sogar wächst. Und auch wenn ich mein Leben anschaue, kann ich sagen, Gott ist dabei und schenkt Kraft und führt und leitet und ordnet. Und eine Sache, bei der mir das deutlich oder durch die mir das deutlich geworden ist, ist, dass ich, bevor ich überhaupt von diesem Gottesdienst heute wusste und überhaupt noch gar nicht klar war, ob ich hier Praktikum machen würde, ich das Buch von Helen Berhan zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und das sieht so aus und heißt, mein Lied klingt aus der Nacht und ist wärmstens zu empfehlen. Und als ich mich gefragt habe, Mensch, wie kann man denn von diesem Thema jetzt eine Brücke schlagen zu uns? Und wie kann man daran anknüpfen, ist mir eine Stelle eingefallen aus dem Buch, die mich neben diesem ganzen Schlimmen, was sie schildert und wovon sie auch schon erzählt hat, anders nochmal innerlich berührt hat und irgendwie aufgebracht hat. Und das möchte ich euch vorlesen. Es war um die Zeit des europäischen Neujahrsfestes und es kamen viele neue Häftlinge an. 5 Container füllten sich mit Frauen und 2 mit Männern. Die Wachen wollten nicht, dass wir auf dem Weg zum Toilettenfeld auch nur einen einzigen Blick auf diese neuen Gefangenen warfen. Jeder Häftling wurde erneut verhört. Am Schluss verhörten die Wachen uns von meinem Container. Ich war jetzt die einzige Christin dort. Aber ich wurde so gründlich ausgefragt, als ob ich den ersten Tag im Gefängnis wäre. Wenn neue Häftlinge ankamen, hatte ich es immer besonders schwer, weil die Wachen an mir ein Exempel statuieren wollten. Sie folterten mich vor den Neuen, um sie einzuschüchtern. Diesmal verlegten sie mich nach der Vernehmung in einen anderen Container, in dem sich bereits 18 Christinnen befanden. Diese Frauen hatten sich standhaft geweigert, ihren Glauben aufzugeben. Obwohl der Container überfüllt war, war ich froh, wieder mit gläubigen Frauen zusammen zu sein. Weil ich schon länger im Gefängnis war als die anderen, übernahm ich die Verantwortung für die Gruppe. Ich half den Frauen, wo ich konnte. Schließlich wusste ich, wie gut es tut, wenn man weiß, dass sich jemand um einen kümmert. Ich legte die Decken der älteren Frauen zusammen, wenn sie morgens zum Toilettenfeld gingen. Oft blieb ich zurück und machte im Container sauber. Viele Frauen machten sich Sorgen um ihre Männer und Kinder. Deshalb versuchte ich, sie durch eine sinnvolle Beschäftigung und eine tägliche Routine abzulenken. Morgens begannen wir unseren Tag mit der Vorbereitung des Frühstücks. Damals bekam jede von uns 4 Brötchen am Tag, 2 morgens und 2 abends. Dazu gab es wässrige Linsensuppe und eine Tasse dünnen Tee. Bereits einen Monat nach meiner Verhaftung konnte ich an den Wachen vorbei eine Bibel ins Gefängnis schmuggeln. Ich darf nicht sagen, wie ich es angestellt habe, weil andere christliche Häftlinge noch immer diesen Weg benutzen und die Behörden nichts davon wissen dürfen. Nur eines kann ich verraten. Es handelte sich um eine vollständige Bibel in 5 kleinen Teilen. Auf diese Weise konnte ich das kostbare Buch leichter verstecken. Bisher hatte ich immer für mich allein in der Bibel gelesen, aber jetzt hatten wir täglich Gruppenlesungen. Ich sang den anderen Frauen auch neue Lieder vor, die ich während der Haft geschrieben hatte. Diese Gemeinschaft mit anderen, die wie ich wegen ihres Glaubens an Jesus Christus im Gefängnis saßen, war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Allerdings waren in diesem Container Christinnen aus 6 verschiedenen Glaubensrichtungen zusammengepfercht. Deshalb kam es häufig zu Meinungsverschiedenheiten. Eine Frau war eine sehr traditionell eingestellte orthodoxe Christin, die ihren Glauben sehr ernst nahm. Es gefiel ihr gar nicht, wenn ich in meinen Bibelstunden zur Verdeutlichung einen Witz erzählte. Schließlich zog sie sich beim Gebet und Andacht von der Gruppe zurück und betete alleine für sich. Sie wollte noch nicht einmal mehr mit uns gemeinsam essen. Für mich war es überraschend, dass sie sich sogar auf diesem engen Raum von Christinnen absonderte, die ihrer Meinung nach zu weltlich waren. Andere widerstritten sich über die Art, wie wir beten sollten. Manche Frauen sprachen lieber ein stilles Gebet, während andere laut beten wollten. Es war klar, dass solche Unstimmigkeiten in einem überfüllten Container zu Problemen führen würden. Deshalb musste ich die Frauen ermahnen. Wir sind hier im Gefängnis und nicht in unseren Kirchengemeinden. In unseren eigenen Gemeinden können wir machen, was wir wollen, aber hier müssen wir es hinnehmen, dass wir verschieden sind. Wenn wir uns weiter streiten, schickt man uns vielleicht in die unterirdischen Gefängnisse in den Bergen. Deshalb sollten wir dankbar sein, dass wir hier die Freiheit haben, gemeinsam zu beten. Wir sollten uns nicht über unsere unterschiedlichen Meinungen streiten, so wie wir es noch gemacht haben, als wir frei waren. Und dann geht es sogar weiter, dass sie sich um Tassen und Decken streiten und kappeln. Und ich habe mir so gedacht, also man möchte doch meinen, dass Menschen, die in so einer schrecklichen Situation sind, was Besseres zu tun haben, als sich über solche Dinge zu streiten. Und dass es doch eher nach dem Motto gehen sollte, wir sitzen jetzt alle im selben Boot und wir müssen zusammenhalten. Und ich hätte gedacht, dass sich ja einer dem anderen im Zuvorkommen zuvorkommt. Also dass sie sich umeinander kümmern. Und dann habe ich sowas gelesen. Aber auch wenn ich innerlich irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, klang die geschilderte Situation doch irgendwie merkwürdig vertraut. Und einige von euch haben ja auch schon gelacht. Also irgendwoher kennt man das doch. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen von euch auch manchmal so geht, aber ich kenne es von mir, dass ich mich sonntags morgens manchmal dabei ertappe, dass ich in Gedanken eher bei der Lautstärke vom Lobpreis oder dem Tempo eines Liedes bin, das irgendwie nicht so gesungen wird, wie es mir am besten gefällt. Und ich dann gar nicht mehr darauf achte, dass es ein Loblied ist und dass der Inhalt zählt. Und ja, heute war das nicht so. Und vielleicht ist das bei dir was anderes, dass du dir vielleicht Gedanken drüber machst, wie dein Sitznachbar oder deine Sitznachbarin gekleidet ist oder die Haare trägt oder was auch immer. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist es nicht ein Problem oder eine Thematik, die wir jetzt heute von unserer Gemeinde nur kennen, sondern das war selbst schon den Aposteln, den ersten Jüngern und den ersten Gemeinden bekannt. Und ich möchte eine Stelle aus dem ersten Petrusbrief vorlesen, Kapitel 3, Verse 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Zwar waren die Zeilen des Predigttextes ursprünglich an die Gemeinden oder einige Gemeinden in Kleinasien gerichtet, aber ja, wie uns schon aufgefallen ist, können wir uns auch darin entdecken und der Inhalt des Briefes betrifft uns auch heute noch. Und der Text beginnt mit einigen Anforderungen an Christen in Gemeinden, nämlich gleichgesinnt zu sein. Also man könnte auch sagen, fest zusammenzuhalten oder am gleichen Strang zu ziehen. Mitleidig sein, also aufrichtig Anteil nehmen am Leben des anderen. Nicht einfach nur zu sagen, ja Mai, du hast es echt schwer. Oder jetzt komm, reiß dich mal zusammen. Oder sich mit einem leeren und plumpen, ach, das wird schon wieder, abzufinden. Sondern wirklich sich Zeit zu nehmen und zuzuhören, da zu sein für den anderen. Das persönliche Leid auch als solches anzuerkennen, auch wenn einem selber sowas vielleicht nicht schwer fallen würde. Weiterhin sollen wir brüderlich sein. Also einander wie Geschwister behandeln und lieben. Und ich weiß nicht, wie es um eure Geschwisterbeziehungen so aussieht, aber ich habe gedacht, vielleicht kann man teilweise auch lernen von der Beziehung oder dem Verhalten, wie man hier miteinander umgeht für zu Hause. Dass man vielleicht Worte, die man sich hier nicht an den Kopf wirft, auch der Mutter oder dem Bruder zu Hause nicht unbedingt sagt, weil es nur verletzen würde. Wir sollen demütig sein, also nicht überheblich. Und uns bewusst sein, ja, dass wir Schwächen haben und dadurch auch wissen, dass wir dem anderen Schwäche zugestehen können. Außerdem sollen wir barmherzig miteinander umgehen, also einander zugeneigt sein und keine hartherzigen, vorschnellen Urteile fällen. Und was da auch drunter fällt, ist vor allen Dingen Vergebungsbereitschaft an den Tag zu legen. Weiterhin steht in dem Text, dass wir Böses nicht mit Bösem vergelten sollen. Also auf Gewalt verzichten, nicht mit Gegengewalt reagieren. Sei es eventuell auf dem Schulhof, dass man provoziert wird oder geschlagen. Aber auch von verbaler Gewalt Abstand zu nehmen, also vielleicht deinen Kollegen oder deine Kollegin nicht mit Worten klein zu machen und zu demütigen, nur weil du dich vielleicht persönlich angegriffen fühlst. Und Scheltwort nicht mit Scheltwort vergelten. Zum Beispiel freundlich bleiben, wenn wir beschimpft oder beleidigt werden. Allerdings geht es hier nicht um ein bloßes sich zusammenreißen und halt eben ausnahmsweise mal nicht zurückkeifen, sondern hier steht, dass wir stattdessen segnen sollen, also eine aktive Rolle einnehmen und aktiv werden zum Besten des anderen. Das kann durch Ermutigen sein oder dadurch, dass wir sagen, nein, ich bin nicht dumm, du übrigens auch nicht. Und das alles nicht einfach nur, weil es sich halt so gehört und weil wir dann halt gut sind und nett und freundlich, sondern, schreibt Petrus hier, weil wir dazu berufen sind, dass wir Segen ererben. Der Schlüssel in dem Ganzen ist also die Verheißung Gottes, der Zuspruch, dass wir uns nicht an das diesseitige Leben klammern müssen, dass wir das gar nicht nötig haben und beispielsweise nicht auf Gedeih und Verderb maximale Effizienz, Effektivität und maximalen Gewinn erreichen müssen. Darin besteht nicht der Sinn unseres Lebens. Hier möchte ich gern kurz daran erinnern, dass wir sowieso doch nur Verwalter der Güter sind, die uns anvertraut sind und dass uns nichts gehört, weder die Kleidung, die wir tragen, noch was wir in den Taschen haben, noch das Auto, das Haus, sondern dass sie uns anvertraut sind als Verwalter. Weil Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Und stattdessen dürfen wir wissen, dass wir dazu berufen sind, den Segen Gottes zu ererben. Und was ist das? Naja, dazu gehört, dass wir das Vorrecht genießen, Kinder Gottes zu sein. Miterben Christi. Wir haben eine ganz andere Perspektive und Aussicht für unser Leben. Eine Aussicht auf den Himmel und die Ewigkeit. Wir dürfen gewiss sein, dass Jesus Christus uns eine Stätte bereitet und dass es einen Ort gibt, wo Gott alle Tränen abwischen wird, wo es kein Leid mehr gibt, keine Schmerzen, kein Geschrei. Als Christen sind wir also unterwegs zu einer ewigen Seligkeit. Und es geht darum, diese Verheißung zu bezeugen. Also jetzt das Ganze schon sichtbar werden zu lassen, damit andere Menschen neugierig darauf werden. Und diese Neugierde kann vor allem durch einen Lebenswandel geweckt werden, der sich von dem der breiten Masse abhebt. Im ersten Petrusbrief folgt nun ein Zitat aus dem Psalm, in dem, so scheint es mir jedenfalls, noch konkreter zur Sprache kommt, was den Lebenswandel von Menschen auszeichnet, die von Gott gerecht gemacht wurden. Nämlich, dass sie ihre Worte mit Bedacht wählen und nicht lästern, dass sie ehrlich sind und versöhnlich leben, beziehungsweise sogar alles daran setzen, dass Friede besteht oder auch wieder einkehrt. Als ich das Buch von Helen gelesen habe und auch heute Morgen wieder und auch in Auseinandersetzung mit dem Bibeltext, wo steht, dass wir selig sind, wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden, habe ich mich gefragt, wie ist das denn möglich, dass unter so schrecklichen Bedingungen, wenn Verfolgung herrscht und Hunger und selbst Todesangst, Christen am Glauben festhalten und dieser sogar noch stärker wird? Und auch, wie ist es denn möglich, dass diese Dinge, die in dem Text aufgezählt werden, dass ich die umsetzen kann, dass es wirklich Gestalt annimmt in meinem Leben und ich so lebe und Zeuge bin? Und irgendwie bin ich an den Worten aus Vers 15 hängen geblieben, wo steht, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Respekt. Also nicht, ha, ich weiß da was und du darfst dir jetzt die gesammelte Botschaft anhören, sondern respektvoll, mit Ehrerbietung. Und ich habe mich gefragt, was ist denn diese Hoffnung? Was ist das? Und habe andere Bibelstellen hinzugezogen und möchte drei nennen. Also zum ersten Römer 15, Vers 13, wo steht, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also anscheinend ist ein Punkt, dass es durch den Heiligen Geist möglich ist. In Epheser 1, Vers 18 steht, und er, also Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er Christus in Christus gewirkt hat. Und schließlich steht in Kolosser 1, Vers 27, Gott wollte ihnen kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, und wahrscheinlich haben sich das einige gedacht. Die Antwort auf die Frage nach dieser Hoffnung ist vertraut und ja, ist irgendwie so simpel und man weiß es doch eigentlich. Und doch möchte ich uns alle daran erinnern, dass diese Hoffnung, die wir haben, Christus in uns ist. Die Kraft des Heiligen Geistes mit uns. Das ewige Leben, das für uns Christen schon hier begonnen hat. Damit, dass wir Christus als den Herrn über unser Leben anerkannt haben. Und seine Herrlichkeit ist diese Hoffnung. Und die trägt. Und daran dürfen wir andere Menschen Anteil haben lassen. Der Heilige Geist ist uns gegeben und wird uns in alle Wahrheit führen. Er wird uns im rechten Moment helfen, die richtigen Worte zu finden. Und durch diesen himmlischen Beistand dürfen wir im Hier und Jetzt und heute dazu befähigt sein und ein Leben leben, das Gott wohlgefällig ist. Und das finde ich das Geniale, dass wir nicht nur um die zukünftige Welt wissen, also, dass wir diesen Segen, von dem ich gerade gesprochen habe, eines Tages ererben werden, sondern dass es viel umfassender ist, dass sein Reich schon längst angebrochen ist und das wird sichtbar durch unser zeughaftes Leben. Die weltweite Gemeinde, die gesamte Christenheit, also unsere Geschwister, von denen wir gehört haben, in Algerien, Eritrea und allen anderen Ländern der Erde, wir alle haben sozusagen eine Aufgabe, eine Art Vermittlerin zwischen Gott und Menschen zu sein. Also wir sollen mit unserem Leben bezeugen, dass es einen Gott gibt, dass es Gott gibt, der uns erlöst und gerettet hat. Und diesen Gott bezeugen, der uns liebt und von der Finsternis, von einem vergänglichen Leben hin zu einem ewigen befreit hat. Und ein Christ, der ehrlich ist oder korrekt und anständig, der bezeugt, dass er nicht bloß für sich selbst und für seinen eigenen Vorteil lebt, sondern ja, dass es noch einen Gott gibt, der über ihm steht, dass er nicht das Maß aller Dinge ist. Und ein Christ, der zum Beispiel darauf verzichtet, ein gefundenes Portemonnaie zu behalten, sondern es abgibt, sei es beim Fundbüro oder bei der Polizei, zeigt, dass er für etwas lebt, was größer ist als Bereicherung oder Konsum. Ein Christ, der kein Bedürfnis hat, über andere zu lästern oder auf ihnen herumzuhacken, bezeugt damit, dass er ein Ziel vor Augen hat, das höher ist als diese billige Befriedigung, die vielleicht im Lästern liegt. Und ein Christ, der in einer unzumutbaren Situation gutmütig bleibt, auch wenn er aggressiv reagieren will, bezeugt damit, dass er eine Hoffnung vor Augen hat, die ihm schon jetzt hier Kraft dazu gibt. Und ich muss sagen, dass ich dankbar dafür bin, dass uns diese Hoffnung trägt und dass Jesus Christus höchstpersönlich durch seinen Heiligen Geist in uns Wohnung genommen hat und uns die Kraft Gottes jetzt schon zur Verfügung steht. Es ist gut zu wissen, dass ich nicht nur auf etwas hoffe, was erst noch kommt, sondern was schon jetzt ist und dass ich in meinem Bestreben danach, dem Guten nachzueifern, nicht auf meine bloße Willenskraft angewiesen bin, sondern weiß, da ist die Hoffnung, da ist Christus in mir. Und gerade in alltäglichen oder vermeintlich unbedeutenden Situationen zeigt sich meiner Meinung nach, dass Gott gegenwärtig ist, dass er uns sieht, dass er uns beisteht und dass er für uns sorgt. Indem er Kleinigkeiten in unserem Leben führt, wie zum Beispiel die anfangs erwähnte Tatsache, dass ich das Buch geschenkt bekommen habe und gelesen und somit thematisch schon total vorbereitet war. Dadurch wächst mein Vertrauen auf ihn und mein Glaube in seine wunderbare Führung und seine Kraft. Und der Glaube an den lebendigen, dreieinigen Gott, die Hoffnung auf ihn und das Leben, zu dem wir durch seine Hilfe und seine Kraft befähigt sind, diese Dinge machen uns ja zu einem Licht in der Finsternis dieser Welt. Und dadurch weisen wir auf das Licht der Welt, Jesus Christus, hin, was sicherlich alles, was sich in der Finsternis wohlfühlt, auf den Plan rufen wird. Aber da dürfen wir wissen, dass Jesus Christus Sieger ist, dass er den Tod überwunden hat und dass er uns ja nicht mehr zumuten wird, als wir mit seiner Hilfe und mit der Hilfe untereinander schaffen könnten oder ertragen könnten. Ja, mögen wir immer wieder für unsere Geschwister einstehen im Gebet und mit ihnen ringen und mitkämpfen und auch hier füreinander da sein. Möge unser Glaube durch die Beziehung mit Jesus Christus und Gottes wunderbare Führung weiter wachsen. Und möge Gott uns helfen, ein Leben zu führen, das in Tat und Wort auf ihn hinweist und bei unseren Mitmenschen Neugierde weckt. Amen.